Herzlich willkommen, liebe Damen und Herren. Der Linzer Faschingsgruß, seit einer Minute provisorisches Los Krochen. Das spreche ich auch Ihnen zu. Wir lassen es jetzt krochen, also zuerst wir, nachher dann Sie in der Altstadt, Sie ist ja nicht weit. Original Linzer Worte, die beiden bezaubernden Herren zu meiner Linken und zu meiner Rechten bilden mit mir gemeinsam dieses Lesetrio, das wir Ihnen heute vorstellen dürfen. Es wird zu Lesungen kommen. Vom Prinzip her ist eine Lesebühne was sehr Komplexes, darum passt es auch so wunderschön hier in den Kepler-Salon. Sie kennen ja das Prinzip Wissenschaft herab transformiert, dass es auch wir, die Leute von der Straße, verstehen. Und in dem Sinne möchte ich Ihnen jetzt erklären, eine Lesebühne ist so, dass wir drei Texte vortragen. Das ist so einmal vom Grundprinzip. Es gibt dazu aber eine Multimedialität. Es gibt auch Gesang. Bildende Kunst haben wir bis jetzt noch nicht, aber fällt mir gerade ein. Setzt du das auf die Agenda in der Multimedialität? Wir haben auch, also so, das ist in dem Sinn keine Faschingsverkleidung. Es ist auch meinem Aufruf, sich zu verkleiden, wie ich sehe, eher untermotiviert gefolgt worden. Bei ein paar geht's gerade durch. Na, passt. Es hat keiner ernst genommen, weil man ja weiß, dass der Kepler-Salon ohnehin gratis ist. Ich habe im Internet ausgeschrieben, der Eintritt halbiere sich, ich habe geschwindelt. Das ist auch so ein Grundprinzip der Lesebühne. Wenn man beleidigt ist, dann hat man die Ironie nicht verstanden. Genau, was ist, sollen wir zum Kepler-Salon selbst noch was sagen? Man kann sich da eintragen. Ja, was ist? Genau, genießen Sie die Gastronomie, scheuen Sie nicht davor zurück, auch einmal die Toilette aufzusuchen. Wir sind ja als Original Linzer Worte normalerweise ein bisschen eine wüdere Location gewohnt, so schön und bürgerlich. So schön sitzt das uns da nicht, also ganz gut.
So viel Platz habe ich normalerweise nicht.
Wir sind jetzt drüben auf der Fräulein Florentine und da ist das Publikum gerade noch nicht auf unserer Schoß. Also, der Klaus wünscht sich das schon, die Gruppe sind bei mir besonders nahe.
Sie verkunst man nicht.
Nein, man soll eine erotische Projektionsfläche darstellen, aber das darf man nicht realisieren. Aber das versteht ja nicht, das Grundkonzept. Damit ist schon wieder was beschrieben von den Original-Linzer Worten. Wir sind eine äußerst transparente Lesebühne, obgleich diktatorisch geführt durch mich. Tue ich schon immer sehr gerne die Mitarbeiter René Monet und Klaus Buttinger befragen. Wie geht's euch zum Beispiel?
Gut.
Super.
Du auch? Mir wunderbar.
Toll. Also das ist bei uns die gelebte Transparenz. Und danke, danke.
Angst ist eine super Beziehungsbasis.
Okay. Wir nennen Sie ja auch liebevoll die Diktatorin der Herzen.
Du hast das Diktatorin jetzt mit CK gesagt,
irgendwie. Ja, aber das war ein Versprecher.
Das ist das Blöde ist ja, dass ich jetzt seit einiger Zeit, seit der Buttinger so abgenommen hat, bin ich jetzt die Dickste von uns. Aber für mich kein Problem, ich sage dann einfach das Grundprinzip, das Recht der Stärkeren. Okay? So. Jetzt fangen wir dann schon langsam an. Ich überlege gerade, ob ich was will. Ah, hahaha. Ha, ha. Damen und Herren, integraler Bestandteil dieser Linzer Worte ist auch das Tombola-Konzept. Klaus, gehst du kurz einmal bitte zum Merch-Stand, zu seiner Rechten übrigens jetzt, da greifen wir mal da, die Sachen, die darf man dann nicht hergeben bei der Tombola des Grauens, die Bücher haben, na gut, also. Sie können heute glückliche Gewinner, ich gendert jetzt bewusst nicht, glückliche Gewinner dieses Trageutensils werden, indem Sie ein Los erwerben, das kommt einem guten Zweck zu, Sie können die Spenden von der Steuer absetzen, Sie kriegen von uns einen Stempel, kein Problem. Zum Beispiel Studentinnenküche haben wir jetzt hergegeben, weil ich glaube, das Studium nicht mehr fertig mache.
Du bist jetzt alt schon langsam.
Hör auf. Wir haben auch einschlägige, der Taschner, Klugheit, hast du jetzt extra mitgenommen und nicht hergezeigt. Das sind praktisch ein bisschen die Hauptpreise. So, und von Kepler, das Buch, da müssen wir eigentlich Hauptpreis draus machen. Genau, wir lassen dann das Spendenkörper durch sie schmeißen, 2 Euro. Ich habe es zwecks Entkomplizierung auch da so in deutschen Worten aufgeschrieben mit arabischen Ziffern. 2 Euro oder so. Das machen wir eigentlich hauptsächlich, weil ich das so mag, wenn in den Klingelbeutel die Münzen reinfallen. Wenn es einen Schein rein, dann ist es auch. Okay. Ich sage recht. Okay, also unser Konzept gelebter Umverteilung, wir sind die welteinzige Lesebühne mit integriertem Entrümpelungsservice. Sie können uns auch das nächste Mal, heute haben wir übrigens schöne Spenden bekommen, geben wir heute aber noch nicht her, Hosenträger und 12-jährige Popmusik und eine Perücke, die sehr schier ist. Genau, also original Linzer Worte.
Mit unserer Präsidentin, damit ich das auch noch sage, Dominika Mikasa.
Danke, Mendo. Danke, na, ja? Endlich einmal. Ja? Danke, sehr lieb. Jetzt möchte ich noch kurz was vorausschicken. Wir haben einen taktischen Fehler gemacht, indem wir sie verkabeln haben lassen und ein Bier trinken. Das ist in Krebsen drüben ein bisschen wurscht, wenn wir rülpsen, die Leute sind das gewohnt. Wenn es uns heute passiert, bitte, es ist
Fasching,
wenn es uns nicht besser ist, kann echt passieren. Ich möchte es nicht warm werden lassen, die Gottskopf. Danke. Tun Sie es uns gleich, wenn wir rülpsen, dürfen Sie danach. Genau, der Blick auf den Ablauf. Kurz vom Konzept, ich habe jetzt ein bisschen geplaudert, das haben Sie mitgekriegt, dann werden die Mitarbeiter ihre eigens für den heutigen Abend verfassten Texte zum Vortrag bringen. Auch ich erlaube mir, Ihnen etwas vorzulesen, einschlägig fundamentales Glaube, Wissen, Hoffnung. Die Liebe findet heute nicht statt. Anders wie in den OÖN angekündigt. Das müssen Sie sich selber machen heute. Und wir starten. Sie können dann auch, also weil Unterhaltung ja nicht nur, es ist keine Einbahnstraße. Sie können mit uns heute in Kontakt treten. Also Sie können uns E-Mails schreiben, Sie können unseren Blog besuchen. Sie können aber dann auch warten auf die Mikrofone. Sie wissen ja, ist auf das kein Wort im Moment verhalle und für ewig aufgenommen. Wird das überhaupt aufgenommen oder ist sie? Ja, wird aufgenommen. Oh, wenn ich das gewusst hätte, hätte ich nicht so. Sprechen Sie ins Mikrofon. Ich erlaube mir dann, Sie darauf hinzuweisen, dass Sie jetzt dann sprechen können. Also ein bisschen schwätzen geht jetzt da. So, René Monet, du bist, ich darf doch du sagen,
ja, bitte gerne. Eigens
aus Ansfelden heute angereist zu uns. Und du bist so etwas wie der Technical Mastermind, von der Ausbildung her auch Backtechnikus, ein Titel, den es so wie meinen eigenen nicht mehr gibt.
Ja, ein Baccalaureus Technikus.
Ah, sehr spannend.
Sehr seltener Titel.
Und ein Teil dieser Original Linzer Worte ist auch Videoinstallationskunst. Was ist da?
Ja, ich installiere Videorekorder mittlerweile ja nicht mehr. Aber jetzt schneide ich so ein bisschen Videos zusammen. Aha. Meistens stehle ich sie aus den Weiten des Internets oder ich nehme sie mit versteckter Kamera auf.
Oh, sehr interessant. Und was ist da der Motor Ihres Kunstwollens?
Ja, der Motor, das sind eigentlich, ich habe keinen richtigen Motor, es ist immer wieder die Langeweile. Die Langeweile und die versuchte Flucht vor meinen Kindern und den Familienverpflichtungen und dem Ernst der Welt.
Sehr schön, sehr schön. Du hast uns ja auch heute ein Anschauungsmaterial mitgenommen.
Ja, YouTube streamt uns das, da, das live ins Studio hier
ja, hinein. Möchtest du zum Video noch was vorausschicken?
Oder das ist eins von vielen Videos, die wir gemacht haben, für so Ankündigungsvideos für die Lesebühne. Und das sind quasi Teaser, nennen wir das. Das ist so kleine, so ein bisschen so Anstupse, damit die Menschen auch zu uns kommen wollen.
Worum ging es da damals?
Wir haben ja immer Themen bei der Lesebühne, da ist es gegangen um Sport und andere Mordarten, glaube ich, war der Titel, Sport und andere Mordarten. Und dann haben wir versucht, irgendwie das zu verarbeiten und ich glaube, Sie waren ja auch dabei.
Ja, jetzt du sagst.
Ja, vielleicht soll ich mal ein bisschen den Play-Knopf drücken.
Liebe Regime, ist...
Wir begrüßen Sie heute
aus dem Trainingslager der Original-Linzer Worte. Präsidentin Meindl, hier direkt beim Training.
Gleich wechseln. Nicht so gefährlich, wie man glaubt, aber es ist doch wichtig, dass man gut gesichert ist und sehr gut trainiert. So.
Frau Meindl ist eine extrem gut durchtrainierte und geübte Kletterin. Darum nicht zu Hause nachmachen, bitte. Warum auch? Es gibt ja schließlich Aufzüge. Hier sehen wir Professor Buttinger, wie er gerade bei den Vorbereitungen für ein Training zum Langstreckenkoksen ist. Ja, hier zerteilt er das Material und wird dann bald die Linien legen. Aber wir gehen jetzt zu etwas anderem. Wir besuchen nun Buttinger Monet beim Kinder-Baseball-Training. Gut getroffen. Kind geht's gut. Was ist das nächste? Ah ja, Telekinese, schweres Gedankentraining. Hier, die Tür hat sich geöffnet. Ein Wunder, die Kraft des Hirns unserer Präsidentin. Ah, jetzt sind wir auch schon beim nächsten Training. Das ist das sogenannte Synchronschneuzen. Es ist entstanden in den späten 90ern in einer Gruppe grippekranker Synchronschwimmer, nachdem sie eine Wasserallergie entwickelten. Ja, und ich würde jetzt sagen, das war's auch schon. Wir trainieren weiter und sehen uns dann nächste Woche, am 21. Juni, bei uns auf der Lesebühne.
Also man sieht da sehr deutlich, wie vielfältig begabt wir von der originalen Inzuwarte Lesebühne sind. Auch Schauspielern können wir nicht. Und danke René Monet für diese Filmvorführung. Mich das nur interessant, was sie jetzt zu ergeben hat, situationistisch oder sollen wir weitergehen?
Ich würde einfach im Ablauf weitermachen, damit wir uns nicht verspäten.
Ganz professionell, der Ablauf, sagt Professor Klaus Buttinger, ist so etwas, also ich applaudiere jetzt einmal geschwind für die... Danke, danke.
Danke, danke.
Er ist sonst notwendig. Immer ein bisschen grantig. Professor Klaus Buttinger heute extra aus dem schönen Wales zu uns angereist. Er ist hier in diesem Raum, glaube ich, relativ gut bekannt als Gastgeber des Kepler-Salons, als sehr strenger Gastgeber, wie ich meine, aber ich äußere auch Kritik sehr transparent, aber er ist privat sehr nett. Und wie gesagt, das wissenschaftliche Rückgrat der originalen Linzer Worte, wiewohl er kein Studium abgeschlossen hat. Martin Bitzer. Jetzt wollte ich dann noch sagen, dass Klaus Buttinger trotzdem sehr gescheit ist.
Danke, danke Frau Präsidentin, danke Frau Präsidentin.
Und er wird jetzt für uns eine kleine Einführung dazu geben, wann man das noch nicht verstanden hat, worum es geht. Jetzt, glaube ich, du hast die Theorie der Lesebühne.
Genau. Also, jetzt geht. Damen und Herren, darf Ihnen sozusagen über den Sinn des Lebens ein bisschen was erzählen, in Kombination mit dem Lesen an sich, mit der während des Faschings sehr bekannten Droge Ethylalkohol. Und darf Sie also sehr, sehr herzlich zur Kurzvorlesung Sinn des Lebens und des Lesens unter besonderer Berücksichtigung des Ethylalkohols willkommen heißen, wenn Sie gut aufpassen, liebe Studentinnen und Studenten, dann gibt es dafür auch 2 Bologna-Punkte, auch für die Lehramtsstudenten, die botschauen. Gell? So, zu Recht werden Sie sagen, der Sinn des Lebens, ein großes Thema, mitnichten, sage ich Ihnen, halten wir uns einfach an die großen Philosophen. Heidegger, kennen Sie, den alten Trunkenbold, hat einmal gesagt, ohne Verlorenheit im Sein würde sich die Frage nach dem Sinn des Lebens nicht stellen. Ist irgendwie logisch, aber mehr so Alkoholikerlogik. Ne? Also redundant, wie die Informatiker unter Ihnen bemerken würden. Schauen wir uns demgegenüber Sloterdijk an. Ja, und dem wird er nicht zu Unrecht nachgesagt, dass er ein bisschen zu viel bürstelt. Er meint, dass eine Sinnlehre allgemein um sich greife, die Menschen würden daran leiden, ihr Leben nur noch von Sachzwängen und Selbsterhaltungstrieb voranbringen zu müssen. Nun, das trifft ziemlich genau die Veröffentlichungsintentionen Sloterdijks selbst, nämlich einen Haufen Marie zur Abdeckung ausufernden Weinkonsums einzufahren, indem er Schwurbeldeutsch verbreitet. Da halten wir uns doch lieber an den zeitgenössischen Philosophen Thomas Nagel von der Cornell University in New York, der gesagt hat, der Sinn des Lebens ist eine sinnvolle Phrase, aber es lässt sich dadurch nichts Sinnvolles aussagen. Das nehmen wir uns zum Herzen und wir schweigen für dahin über den Sinn des Lebens, der ja sowieso in der Verzweiflung liegt, wie Kierkegaard einst meinte, aber der hat auch gesoffen, weil man ja sonst den skandinavischen Winter nicht aushält. Beschäftigen wir uns lieber mit dem Lesen, das eine prima Alternative zum Alkoholmissbrauch darstellt, und man kann dabei auch noch was lernen. Zum Beispiel, dass das Wort Lesen vom lateinischen legere stammt, das auf die Entspannungsebene hinweist. Leger auf der Couch, zu schmökern, das ist der Schlüssel zum Lesen. Im Englischen read wiederum, dieses Wort, da versteckt sich erraten, dahinter, was zurückzuführen sein dürfte, auf das Herauslesen von Aussagekraft aus Wahrsagestäbchen. Kennen Sie, die werfen Schamanen unter Abmurmelung von Unverständlichem und dann liest er aus dem Durcheinander die Zukunft heraus. Aber man kann auch aus toten Meerschweinchen lesen oder aus lebendem Wein. Den kann man trinken und dann blöde Antworten auf Fragen nach dem Sinn des Lebens fabrizieren. Tolle Sache also, das Trinken und das Lesen, da werden Sie mir beipflichten. Bleibt noch eine Frage zu beantworten. Wer hat das Lesen eigentlich erfunden? Da gibt uns Homer in seiner Odyssee Antwort, nämlich der Volksstamm der Lesben. Diese archaische Gruppe war im antiken Griechenland auf der Nachbarinsel der Sirenen und Amazonen ansässig. Die Lesben lehnten den traditionellen Geschlechtsakt ab, weil er sie beim Lesen störte. Ob beim Lesen vom Wein oder von epischen Hexametern ist unklar. Hier schweigt Homer zu sehr. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit.
Darf ich kurz sagen, das Hexa mit...
Hexa. Hexa. Danke, Frau Mendel. Frau Mendel, danke. Darf ich trotzdem überleiten zu unserem Herrn Monet, den ich bitte...
Sind wir Blottaschen? Wir sind da mitten autoritärer.
Das hat schon hin. Ich mag es eher ein bisschen strenger. Auch privat. Überhaupt, Chats of Grand. Aber das wird es zu weit. Herr
Backtech.
Zum Thema Wissenschaft. Sie sind ja unser Naturwissenschaftler in der Gruppe.
Ja, und ich habe mich einfach beschäftigt. Ich habe versucht, eine kleine Einführung in die wichtigsten Begriffe der Esoterik und angrenzender Themen zu geben, weil das trifft dann quasi zum Beispiel ja das Glaube und Hoffnung. Also wir hoffen durch irgendwas Wissen irgendwie um zu glauben und es ist mir auch selbst nicht klar. Ein Durcheinander. Ich habe nur versucht, so Schlagwörter in Absätzen zusammenzufassen und zu erklären, wie diese Sachen immer funktionieren. Und da wäre es, ich fange einfach an mit Kelten. In der Esoterik sind Kelten ein sehr wichtiges Volk. Menschen, die unbestritten einmal in Europa lebten und ziemlich schreibfaul waren. Bei ihnen konnten nur die Druiden lesen und schreiben und das macht jene wiederum sehr interessant. Sie bauten gerne Kalender aus Steinen, die allerdings durch ihre Größe und ihr Gewicht relativ unhandlich waren. Womit ich zu den Steinen komme? Steine. Sie sind kein gewöhnliches Baumaterial, hauptsächlich sind sie religiös, bergen Energien in sich und haben ein Gedächtnis. Man teilt sie in gute und böse Steine ein, die guten liegen still am Boden, merken sich alles, was rundum passiert und strahlen Energien aus, während die Steine, die sich über den Köpfen von Menschen befinden, tendenziell zu den bösen Steinen gehören. Sie verursachen je nach Größe und Höhe körperliche Beschwerden, wie zum Beispiel Kopfschmerzen, Beulen, Gehirnerschütterungen, bis hin zu inneren Blutungen und geknickte Genicke. Wichtig: bei Steinen kommt es auf die Polarisation der Energie an. Ein dreimaliges Klopfen auf die Oberseite reicht, um den Stein positiv zu polarisieren. Das ist wahr, das habe ich alles aus Büchern. Radiästhesie, Radiästhetik, durch Pendeln und Routen gehen, erfüllt der sensible Mensch die Strahlung der geopathogenen Phänomene. Wasseradern und Störfelder lassen Krebs entstehen, man wird unfruchtbar und deswegen kann man dann nicht schlafen. Glücklicherweise entwickelten zwei französische Provinzpfarrer Ende des 19. Jahrhunderts rechtzeitig diese Kunst, um Schlimmeres abzuwenden. Bereits die Römer nutzten die radiästhetisch wahrnehmbaren Eigenschaften in der Landschaft, um ihre häufig schnurgeraden Heerstraßen mit aufbauender Energie zu versorgen und so ihre marschierenden Legionäre zu kräftigen. Stimmt auch, habe ich auch in einem Buch gelesen. Lichtfasten. Also kräftigen, wie kräftigt man sich? Kann man auch mit Licht fasten, ist eigentlich Licht essen, also ist ja eigentlich Lichtnahrung, wie man da jetzt auf Fasten kommt. Die etwas arrogante, aber trotzdem wahrscheinlich wahre Theorie, dass Menschen die besseren Pflanzen sind. Pflanzen brauchen zusätzlich zu Licht noch Wasser und Nährstoffe aus der Erde, um zu leben. Menschliche Pflanzen, Entschuldigung, Lichtesser, brauchen kein Wasser. Sie brauchen außer Licht gar nichts. Sie stellen sich in die Sonne und alles ist gut. Nicht einmal von Blattläusen werden sie befallen. Sie sparen dabei Geld und Zeit, wunderbar, außer sie sterben plötzlich und unerwartet ist auch schon einigen passiert. Farben und Farbtheorie, Farben und Farbtherapie ist die eindeutig nachvollziehbare Annahme, dass Farben eine Wirkung auf das menschliche Gemüt haben. Zur Erklärung der Zusammenhänge denke man nur an die im Alltag auftretenden farbigen Dinge. Das größte blaue Ding ist der Himmel. Da rührt sich selten etwas da oben, also steht blau für Weite, Stille und Ruhe. Blut ist rot. Sobald Blut im Spiel ist, wird das Leben irgendwie unangenehm oder zumindest interessant. Also steht Blut für Anregung, Gefahr, Aktivität etc. Pflanzen sind grün, also steht grün für Wachstum, Leben, Heilung. Die Erde ist braun, aber auch Scheiße ist braun, nur ist Scheiße so etwas Ähnliches wie Erde, die stinkt. Also steht braun für den Anfang und das Ende alles Seins, also quasi die Mutter, aus der alles entsteht und in die alles zurückkehrt. Die Sonne ist gelb, also ist gelb warm, die Sonne ist hell, also steht gelb für Licht und Wahrheit und Erleuchtung und so. Die Nacht ist schwarz, da sieht man nichts, wenn man dadurch von einem Baum fällt oder in eine Schlucht etc., dann ist man tot, also steht schwarz für den Tod. Das ist eigentlich alles sehr logisch und leicht. Braucht man sich kein Buch kaufen, nur ein bisschen hinsetzen, nachdenken. Ich möchte jetzt noch die Numerologie, weil wir jetzt bei Kepler in der Nähe eines nicht unbedingt Numerologen, aber eines Menschen, der viel mit Zahlen zu tun hat. Eine Zahl ist ein abstrakter Begriff aus der Mengenlehre. Sie hat einen Namen und da alles, was Rang und Namen hat, auch eine Bedeutung haben muss, werden ihnen richtigerweise viele geheime Kräfte zugesprochen. Mathematiker sind da anderer Meinung, aber Mathematiker sind Wissenschaftler und damit nicht glaubwürdig. Ja, und eins noch, Religion, eine ältere Form der Esoterik, die in unseren Breiten einen hohen Organisationsgrad aufweist und dabei einen stark normativen Charakter annimmt. Die Religion beruft sich zum Teil auf auch in der Esoterik verbreitete Glauben, wie zum Beispiel Astralleib, Seele, Geister, Dämonen, Teufel, Engel, Hexen, übernatürliche Wesen, Götter, Wunderheilungen und Prophetie, Verwandlungen von Stoffen, ähnlich der Alchemie, zum Beispiel Wasser in Wein, Brot in Menschenfleisch und stellt dabei meist einen alleinigen Wahrheitsanspruch. Religion sichert den Frieden auf der Welt und bremst die geistige Entwicklung in einem sinnvollen Maße, sodass stets Freude und Ausgeglichenheit das Leben der Menschen beherrschen, außer sie sind Heiden oder Ungläubige, die werden verbrannt oder zumindest schief angeschaut.
Ja, herzlichen Dank. Herzlichen Dank, lieber.
Ja, ich kann da später René. Vielleicht noch ein bisschen
ja, gern, gern.
Weiteres aufführen.
Aber darf ich kurz die Gastgeberschaft an mich reißen?
Nicht? Oh, wirklich?
Und fange jetzt auch ein bisschen zum Plaudern an. So. Naja. Mir fällt ja da nichts ein. Und darf ankündigen, die liebe Frau Magistra, ne, die hat ja das Studium der Philosophie tatsächlich abgeschlossen.
14 Semester.
Gehört auch
so Sitzfleisch
dazu, 14 Semester. Bitte, du bist dran, liebe Präsidentin. Erzähl uns was.
Ich habe tatsächlich eine Geschichte geschrieben mit dem Titel Glasfraß im Paradies, Geschichten aus dem Paralleluniversum. Und ich möchte zum Einstieg in diese Geschichte bitten, an die Hypothese von Paralleluniversen zu glauben. Wenn Quantentheorie nicht das Ihre ist, dann ordnen Sie meinetwegen diesen Text unter das Label Fiktion ein, so klappt es auch. Und da ist die Geschichte schon. Wir wollen uns das Leben in der besten aller Welten vorstellen, regiert von einem gewissen Herrn Gottfried Leibniz. Bei uns galt der nur als Philosoph, im vorliegenden Paralleluniversum jedoch wurde er 1703 zum Dank für seine segensreiche Erfindung des Butterkekses mit 52 Zähnen per Volksentscheid zum Weltpräsidenten gewählt. Der umtriebige Denker und Erfinder gab zuerst ein rauschendes Fest, denn kurz zuvor hatte er das Bockbier erfunden, guter Mann. Und nachdem alle ihren Rausch ausgeschlafen hatten, diktierte er dem Volk eine neue Staatsdoktrin. Hier ist sie schon. Erstens, Streiten ist ab jetzt verboten. Zweitens, Schusswaffen bleiben unerfunden. Drittens, der Journalismus soll sich zusammenreißen. Es wird jetzt recherchiert, gegendert und schön geschrieben. Also keine regelrechten Hinrichtungen mehr. Keine fieberhaften Suchen, keine Schmankerl aus der Region mehr. Viertens, ein Drittel unseres Weltstaatshaushaltes geht jetzt an die Wissenschaft. Das Militär schaut durch die Wurzelfinger. Fünftens, meine Nachbarin räumt jetzt endlich das Gerümpel vom Gang. Sechstens, lieb sein alle. Der Herr Präsident machte sich gleich an die Arbeit, indem er zugunsten der Demokratie sofort wieder zurücktrat. Weil alle ihm folgten, also folgten im Sinne von brav blieben, schloss sich bald die Einkommensschere. Die Religionen gaben eine Ruhe und fusionierten im Lauf der Zeit zu einer einzigen Werthaltungsdienstleistungsgesellschaft. Die Leute bekamen ein nettes Grundeinkommen, konnten den ganzen Tag nachdenken und spazieren. Sie mussten nur kaufen, was sie wirklich brauchten, also Bier, Bücher, Bergsportartikel. Dank des Engagements der Wissenschaft stiegen Lebensqualität und Erwartung. Die Kinder waren nicht zu frech, denn es gab keine Smartphones und die Eltern schlugen sie nicht einmal würdevoll. Kurz, alles war gut. Natürlich auch ein bisschen fad, das muss man zugeben. Bis zu jenem Tag, an dem der Maschinenbauingenieur Thomas Midgley der uns bekannten Welt genervt den Rücken kehrte und per Wurmloch in die beste aller Welten migrierte. Zur Vorgeschichte, die stimmt tatsächlich. Midgley hatte das Blei für Benzin und FCKW für Kühlschränke erfunden. Also tatsächlich der Organismus, der unsere Umwelt am stärksten geschädigt hat. Doch unbedankt, nach jahrelangem Gemäkel der Kaulquappen-Nummerierer an seinem Lebenswerk, reichte es ihm. Und so hatte ihn von nun an also die schöne Welt im Knack. Ingenieur Midgley erholte sich schnell von den Strapazen des Wurmlochtransfers und fand sich als Wissenschaftler in derselben Position wie der Fuchs im Hühnerstall. Seine Marktlückenanalyse dauerte nicht lang und auch deren Befüllung nicht. Binnen weniger Monate hatte Midgley Folgendes erfunden und auf den Markt positioniert. Glasfraß, Spam, fehleranfällige Thermen, Fremdgehen, Fieberblasen, Meniskusschäden. Er wirtschaftete um wie die Europäer in Amerika. Durch die nervtötenden Erfindungen war die Wirtschaft der Welt so mit Abwehrstrategien beschäftigt, dass Mittel vom Erhalt des schönen Lebens abgezogen werden mussten. Als den Menschen schwante, dass es bald zur Einführung eines Arbeitsmarktes von Konzernen und Nationen kommen würde, als es also überall gärte und sozial brodelte, besonders wegen der Fieberblasen, das ist ja wohl echt das Letzte, da schlossen sich einige weise Damen und Herren zu einem Rettungskomitee zusammen, die original Leibnizer Werte. Sie suchten und fanden den geschicktesten und sportlichsten ihrer Mitbürger und siehe da, es war eine Frau. Juhu! Das ist der Lohn einer guten Genderpolitik. Das Komitee weihte Frau Jenny Bund in ein großes Geheimnis ein. Heimlich waren auch Puffen und Sprengstoff erfunden worden unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Auch einen sehr eleganten Aston Martin stellten sie der Agentin zur Verfügung. Vergessen Sie nie, Bund, lieb sein. Aber wenn es nicht anders geht, dann knallen Sie dem verrückten Mischli die Rübe vom Leib. Ausnahmsweise erlauben wir das, schärfte ihr das Komitee ein. Die zukünftige Superheldin nickte eifrig und machte sich auf die Suche. Gerade rechtzeitig. Denn Mitchley hatte soeben eine neue scheußliche Novität entwickelt. Bommelstiefel für Damen, Quastenslipper für den Herrn. Und die Arbeit an der nächsten aufgenommen. Ein besonders deppertes Auto. Also eines, das seine Lenker dazu veranlasst, anderen Verkehrsteilnehmern lichthupend arschlinks drauf zu bicken. Kurz den Audi. Da wir uns nun schon dem Ende meiner Lesezeit nähern, cutten wir to the chase, wie der Franzose so schön sagt, wenn es jetzt schnell gehen soll. Die Agentin Bund fand den entgleisten bösen Wissenschaftler auf der einsamen Insel im Pazifik. Der wiederum hatte schon auf sie gewartet und sie in irgendeine Falle gelockt. Da stand er nun und hielt die übliche, langweilige Bösewichtsbekenntnisrede über die Hintergründe seiner Motive als das ganz und gar Unerwartete geschah. So, und jetzt kommt eine demokratische Intervention. Ich habe zwei Schlüsse geschrieben für diese Geschichte, und zwar gegendert. Ein Damenschluss, der wirklich super ist, und ein Herrenschluss. Und ich kann nicht verschweigen, dass der Herrenschluss von Klaus Puttinger beeinflusst ist. Also, wer möchte den Damenschluss hören? Super, eine satte Mehrheit. Frau Ja, das ist so eindeutig. Frau Bund hört sich die Rede ihrer Nemesis geduldig an, sagt, ich verstehe dich eh, aber... Und dann hebt sie an, eine Geschichte zu erzählen. So schön und lehrreich, dass Mitchley zum ersten Mal in seinem Leben wirklich weint. Er befreit die Agentin und befreit das Volk von sich selbst, indem er fortan sein ganzes Wollen und Trachten der Entwicklung des Guten widmet. Nie mehr verstopfen Thermen, schon gar nicht im Winter. CD-Folien gehen ohne Messer und Gewalt auf. Endlich Fieberblasensalben, die wirken. Sogar eine Moral hat diese Geschichte. Die Welt erkannte, dass Langeweile ein ganz wichtiger Baustein zum allgemeinen Glück ist. Darum endet diese Geschichte ohne abschließenden Geschlechtsverkehr der Agentin oder irgendwelche anderen blöden Cliffhanger. Na, ganz ehrlich, ich lese den Herrenschluss an.
Ich wollte gerade abstimmen. Wer ist für den Herrenschluss? Das ist die andere Mehrheit. Das ist ein Krux mit der Demokratie.
Riesen-Gender-Sauerei. Aber versprochen ist versprochen. Der Klaus-Puttinger-Schluss. Frau Bund unterbricht die pathetische Rede Mitchleys. Es gelingt ihr trotz Fesseln an den Auslöseknopf zu gelangen. Die Insel explodiert mit Mann und Maus, ganz pittoresk zerfetzt es den Bösen in 1000 Fetzerl. Die Agentin überlebt irgendwie. Abschluss Sex mit irgendwem. Keine Moral. Ihr wollt es ja nicht anders. So. Vom Ablauf her. Du, wir müssen jetzt, glaube ich, das Publikum nicht mehr länger ausschließen.
Okay.
Es ist so, wir haben noch Texte vorbereitet. Wir können 7 Stunden jetzt. Also, reißt euch zusammen, sonst haben wir 7 Stunden noch. Wir können das so machen, wir können einmal schauen, was jetzt ihrerseits da unter Nägeln auf Zungen brennt. Es ist so, wir können praktisch jetzt wirklich alle Fragen der Welt beantworten. Also was so, wir haben...
Weil wir sind der Experte für eh alles.
Ja, genau. Wenn es nicht wahr sein muss, können Sie jetzt bitte Ihre Fragen an uns stellen.
Vergessen Sie die Science-Busters. Diese Amateure.
Genau. Also ich sage jetzt zur Enthemmung, keine Frage ist zu dumm.
Wie hat Putin ja abgenommen?
Ah, eine sehr interessante Frage. Der soll es ihm beantworten.
Okay, erzähl du. Ich kann sowas sagen. Aber wir können ja demokratisch entscheiden.
Ja, wir können ja deine Version und meine Version erzählen. Fang du mit der deiner.
Ich bin jeden zweiten Tag grantig.
Das stimmt. Meine Version auch.
Nein, nach Ludwig. Nach Bernhard Ludwig. 0 und 1, ein Tag essen, ein Tag nicht. Und am Ende hat man also frisch die Hälfte gemacht, nur es schaut anders aus und dieses binäre Rezept können sich auch Männer merken.
Und ich möchte eine kleine Warnung aussprechen, heute ist ein Nicht-Ess-Tag. Also.
So krank.
Liebsein. Trinken ist erlaubt.
Ein Zettel ist erlaubt, laut Ludwig.
Das sind Fragen. Ich habe natürlich Kopfpass. René?
Ich sage, weil es kitschig ist. Es ist wirklich kitschig, unglaublich. Also Liebe wird ja in unserer Gesellschaft überbewertet, finde ich.
Du? Liebe ist mir zu intim. Das kann ich wirklich nicht in einem breiteren Rahmen machen.
Ja, wenn man
ich kann Liebe nur machen, ich kann nicht drüber reden. Das ist ein blinder Fleck in meinem Hirn.
Aber man kann, glaube ich, nebenbei schon verraten, dass wir die kinderreichste Lesebühne Österreichs sind. Das stimmt tatsächlich. Es gibt mindestens 2 bis 3 andere Lesebühnen und vom Reproduktionsstatus 5 Steuerzahler haben wir. Also
wenn man nur die ehelichen Kinder zählt.
Nein, wenn man nur die ehelichen zählt, sind es nur 2.
Ach so, weil...
Also wie viel ich habe, weiß ich nicht. Ich habe früher viel Rock'n'Roll gespielt. Die Liebe. Naja, es ist so, dass die Liebe uns privat einfach so unendlich viel beschäftigt. Das ist ein bisschen so wie umgekehrt, wenn man jetzt Zahnarzt ist oder Gynäkologe, ist man an der Bar wegen Anfragen, du, ich hab da unten was, kannst du das einmal anschauen, einfach wirklich nicht recht froh. Und wenn wir jetzt beruflich auch noch mit der Liebe so beschäftigt sind, das ist einfach...
Also dem finde ich, wir sollten das dem Mainstream-Kino überlassen. Ne?
Ja, dem im Haneke.
Sollte auch was verdienen. Wer?
Wie wir mit dem Valentinstag umgehen.
Valentin.
Ja.
Sankt Valentin kenne ich, aber...
Meines Erachtens ja nur eine neue Protuberanz der kapitalistischen Verwertungslogik.
Das hast du jetzt schön gesagt.
Für mich nur eine weitere Gelegenheit für erzwungenen... Nein, für einvernehmlichen Sex.
Ich glaube, ich habe dann Kuchen mitgebracht von einer Party.
Vom Vortag?
Ja.
Hochromantisch. Ich habe dazu einen hübschen Löskaffee gemacht.
Ja. Wir haben einen Bogen raus. Ich möchte nicht angeben, aber...
Das sind diese Espresso-Locher, die man da...
Der Pudding ist ja beim Kaffee eher Proletarier.
Selber gelöst, ja. Mit diesen Händen umgerührt, bitte, Damen und Herren.
Die Fragen halt genau noch, das gefällt mir, germanistische.
Nein, das ist nicht das rechts- oder linksdrehende Löskaffee, hat schon eine esoterische Komponente, vielleicht kann da unser Deckback.
Rechts- oder linksdrehende Löskaffee?
Ja,
Löskaffee habe ich nicht, ich habe, was soll ich denn?
Rechts- oder linksdrehend?
Ich habe Energievampire, den Mond, Astrologie, Homöopathie, Gendeln, germanische neue Medizin.
Und du hast nichts vom Kaffee.
Löskaffee habe ich da jetzt.
Mit Kranderwasser, ja.
Dann wüssten wir nicht, worüber wir reden sollen.
Wir wären leertönend Geschirr und hätten wir des Sarkasmus nicht.
Ich glaube, dass man natürlich in seiner vielfältigen Ausdrucksweise, und jeder hat so die seine, auch immer einen Kanal braucht, wo man sie wirklich zulassen kann. Also so diese Ader des Bösartigen, des Satirischen, des Blasphemischen, das muss irgendwie raus, sonst kriegt man einen Pickel, nicht? Oder Fieberblasen.
Ich hätte wirklich die Befürchtung, hätte ich den Sarkasmus nicht, dann wäre ich ein schrecklicher Romantiker, und so ein richtiger Pixierster, grasiger, immer alles so.
Oh, ja, Peter-Alexander-Typ, oder so.
Ja, genau. Ja. Peter-Alexander, das wäre...
Oh. Ich finde den Peter-Alexander super, also seine Queen-Imitationen haben...
Ja, solange er tot bleibt.
Mon Dieu. Also ich hab's auch nicht leicht. Ich bin ja Romantikerin. Manchmal im Fasching. Das ist ein schöner Satz. Den Satz nehme ich immer mit heim.
Ich meinerseits würde...
Warum muss sie die Liebe mit der Religion versöhnen? Das ist ja ganz was Neues.
Ich habe eigentlich die Angst gehabt, dass mit Glaube, Liebe, Hoffnung wir einen Urheberrechtsstreit mit und dass uns dann irgendein zufällig ein Ast auf den Schädel fällt, zufällig auf alle drei Schädel, und das wird uns nicht gefallen.
Ja, aber du musst die Liebe womit versöhnen?
Mit der Religion?
Ach so, ja. Ah, das ist schon wieder so lange.
Hat irgendjemand von euch das Programm gelesen?
Nein, ich hab's geschrieben.
Was interessiert uns das Geschreiben von gestern? Gell?
Das hat tatsächlich schnell gehen müssen. Und ich hab euch gefragt, ist das recht? Also ich hab mir gedacht, jetzt habt ihr es gelesen.
Ja, ich hab halt auf Antworten und druckt, ne? Also wir machen ja sehr viel über E-Mail, weil sie wohnen in Urfa, ich in Wels. Und da
braucht man sich nicht in die Augen schauen.
Wo wohnst
du? In der Provinz.
Der Bronx von Linz in
Flüsse Föhn. Trennen uns jeweils.
Ja, viele Flüsse trennen uns.
Donautraun.
Und jetzt machen wir sehr viel mit E-Mail.
Donautraun.
Da.
Und da, man lest immer Schlamper, sagen wir es ehrlich. Nicht?
Nein, ich hätte mit der Liebe auch nicht gerechnet. Nein, ich bin die Liebe nicht gewohnt.
Mir wird jetzt gerade bewusst, dass natürlich Worte Realität schaffen, und wenn wir jetzt ins Programm einschreiben, dann müssen sie schon die eigenen Noten nehmen. Ihr habt gesagt, das passt so, wenn ich einschreibe, dass wir die Formel für literarisches Gold gefunden haben, weil ganz ehrlich, wir haben es nicht gefunden. Es ist sie nicht
ausgegangen. Ja, das ist das Stichwort, dass wir vielleicht
wir haben das Geld noch nicht
durchgehen, bitte, wie
gesagt. 4
Euro.
Du kannst jetzt nicht sagen, dass wir
4 Euro
für alles gar nicht kaufen, was wir eigentlich 2
Euro pro Los, bitte.
Und dann geben uns
durchgehen.
Geben
wie in der Kirche. Es
kann man sicher nicht so machen.
Ja, glaubst du, dass die zuhören?
Ja, Fragen? Das geht eh nicht. Sonst lesen wir vielleicht noch einen kurzen Text.
Was Sie wollen,
oder kurz noch zur Überbrückung.
Wir können ja dann noch ein wenig weiter plaudern.
Ja, wir können aber singen dann.
Wir können aber singen, ja? Wir singen dann mal. Wir singen auch heute.
Aus unseren Tagebüchern vorlesen.
Da gibt's. Das ist jetzt total tragisch. Ich habe einen ganzen Text darüber geschrieben, der aber. Danke fürs Stichwort. Es ist ja so, früher war man in seinem einsamen Turmstübchen Literat, und jetzt ist man mehr so Tupperware-Präsentation. Gucken Sie mal, die schönste Qualität. Da drinnen steht was über die unterschiedlichen Sexualitäten im Menschenreich, unter anderem Wels, Schönering, Ansfelden, alles durchdekliniert. Stimmt wirklich, ist wirklich da drin.
Und dieses Buch gibt's käuflich zu erwerben?
Bei mir.
Es sind die schönsten Lesebühnentexte der letzten Jahre, die prunkvollsten, eben erst gedruckt.
Aber begraben Sie alle Hoffnung, dass Sie mit uns nach der Lektüre über diese Texte sprechen können? Sie haben sehr gerade gesehen, das bringt es nicht. Wie schreiben Sie das wirklich aus? Das ist wie eine Senftube. Das ist so, früher hat man auch dieses Sprachmodell, das Kommunikationsmodell gehabt, da druckt man dann. Ja, dann es ist tatsächlich so, aber einige kriegen das nicht mehr. Also, das ist weg.
Weil wir vorhin vom E-Mail sprachen, ich darf auch noch kurz bewerben, diesen schönen, argen, satirischen Heimatroman, den die Frau Präsidentin und ich miteinander geschrieben haben, auch er fand über E-Mail statt. Also wir haben so gegenseitig ein bisschen aufgekanzelt, und dann ist es tatsächlich so etwas wie ein Heimatroman daraus geworden, mit psychologischem Überbau. Es geht ganz kurz gefasst um eine THC-verseuchte Sau am Bauernhof, die also in die Auflösungstendenzen dieser Bauernfamilie auf eine sehr unterhaltsame Weise eingreifen.
Magst du den lustigen Witz machen, den du immer machst an der Stelle?
Welcher war das?
heißen Glattauer.
Das kann man nichts merken.
Glattauer Scherz.
Der Glattauer. Achso, der Glattauer Scherz, ja. Es ist unterhaltsamer als gut gegen Darmwind, oder wie das heißt vom Glattauer. Ja, danke, danke. Aber ich kann mir Mitte nicht merken.
Und René Monet hat auch bei 2/3, also eigentlich total nett, weil bei diesen Büchern haben wir praktisch immer irgendwie kooperiert.
Ah ja, das haben wir auch noch. Das ist ja das
1989 vom Herausgegeben, auch ein bisschen von...
Ja, Vielschreiber sind wir.
Ja, mir ist sehr recht, wenn die Leute glauben, dass ich viel tue. Widerspreche ich gar nicht. Ja.
Kann man noch irgendwas beantworten? Ja, jetzt gibt es ein Interesse. Wie kommt man so zu einer Lesebühne eigentlich? Wie macht man sowas vielleicht?
Meindl, die Frage habe ich nicht gehört. Du tust dem Publikum noch was im Mund legen.
Ja, aber es geht mir
jetzt. Na gut, jetzt tust du schon auf. Man kann zum Beispiel im Internet Original Linzer Worte eingeben. Das ist so, der Name rührt daher, weil wir genauso sind wie die Original Linzer Torte, nur mit W, aber inhaltlich sind wir ganz anders. Und das kann man googeln und dann kommt man auf das von diesen Händen liebevoll betreute Blog, von diesen Händen liebevoll geknallten Fotos. Oder hat meistens nicht. Ja, ab und zu machen sie.
Schon lange.
Die machen eigentlich auch. Nein, ja, egal, das sind auf jeden Fall Fotos, wir dann dort Feuer spucken und der René ist auch bekannter, wie das auch mal
schnell. Liebevolle Feuer spucken.
Liebevoll eine Glühbirne ist, also wirklich, ja. Er ist stark für das Physische.
Ja, lesen wir auch manchmal. Glühbirne essen, ja. Feuer spucken, Fotos schießen.
Performen wir schon das.
Bier trinken.
Das ist eigentlich eh schon ein ganz kurzes Konzept. Naja, und da auf diesen, um das zu überprüfen, wie viel wir tatsächlich lesen, kann man zum Beispiel auf das Salonschiff Fräulein Florentine in der russischen Besatzungszone drüben in Urfa pilgern. Man kennt das von der ehemaligen Lido, heißt jetzt Florentine. Und dort circa einmal im Monat auf dem lauschigen Schiff wird die Lesebühne vom Stapel gelassen.
Nämlich das nächste Mal am
13. März.
13. März. Ich wollte dir eigentlich erzählen, ich wollte dich fragen, aber du verstehst mich immer falsch. Ich wollte dir sagen, erzähl doch mal, wie wir auf die Idee kamen, eine Lesebühne zu gründen.
Na, für du, weil jetzt habe ich gerade schon wieder so viel gekriegt.
Genau, ja, das kommt
Klaus vor. Puttinger, wie kamen Sie auf die Idee,
eine Lesebühne zu gründen? Ich kann mich erinnern, ich war mit einer Fashion, leicht untergroßen Frau in Berlin, die, und wir haben uns dort umgeschaut. Es gab dort schon Lesebühnen, die in ganz einem leichten, kleinen, formlosen Rahmen stattfinden, in irgendwelchen Kaschemmen, in irgendwelchen Wirtshäusern. Und wir haben uns dann zwei oder drei von denen angeschaut, in irgendwelchen Vororten. Ich glaube, es war sogar Neukölln darunter, oder?
Wedding war darunter.
Und die haben so einen Verbund an Lesebühnen gemacht, die dann am Sonntag abends dann so eine Art Best-of gemacht haben in der Fabrik, würde ich die Kassen, in der Bierfabrik, ja, großes gut Brauerei, in der dieser großen.
Aber man kann sicher sagen, schönen, Berlin ist die Hauptstadt der Lesebühne.
Ja, kann man sagen. Und dort am Sonntagabend im Festhof hat es da 300, 400 Leute zusammengetragen und das war so eine richtig schöne, entspannte Atmosphäre. Da wird ein bisschen gelesen, die Leute unterhalten sich leise, man trinkt dazu ein gutes Bier und das war eigentlich, wo wir gesagt haben, das müsste doch in dieser Welthauptstadt, wo das AEC lenkt, das müsste doch auch in Linz funktionieren, nicht? Und so begannen wir das in der alten Welt, vor wie vielen Jahren mittlerweile, Frau Präsidentin? Fünf Jahren. Seither kann ich mit Fug und Recht sagen, mit stolz erfüllter Brust, ausverkauft, oder? Also fast immer ausverkauft, sozusagen. Weil wir auch keinen Eintritt verlangen.
Ja, und dann muss man auch dazu sagen, ich glaube, ich habe mir mein Mikrofon, oder geht's denn? Machen wir. Ja? Geht's nicht?
Ich glaube, du hast tolle Sprechmarker schon verbritschelt.
Wo ausverkauft?
Ja, ist leer? So ist es. Bitte gewöhnen wir uns in Zeiten von TTIP und Übernahme der Konzerne an die Mangelwirtschaft, bitte. Ja?
Na, wir.
Das heißt, es gab nur 32 Lose heute und wir haben mehr.
Aber wer möchte nur los? Weil wir können jetzt improvisieren. Dann, wir haben da unter dem Tisch nur die allerschönsten Geschenke. Ich habe befürchtet, dass es so ist. Dann sage ich Nummer 31, Nummer 32 und Nummer 33. Darf ich das jetzt so einfach
das befinden? Merkst du jetzt. Du hast dann nichts. 34.
Dann.
Oh Gott, 36.
Dann schaffen wir bitte, das. Bitte sich die Nummern zu merken. Also dann mal durchzählen. Wer noch? Der stehende Herr 31. Na Moment, ich muss. Ha! Na. Das ist ein bisschen wie Bingo heute.
Jetzt hast du Eva auf ein slippery slope bewegt im Kapitalismusverständnis.
Also soweit ich weiß, wir haben 32 Lose und 32 Preise. Und jetzt traue ich mir sagen, dass wir sicher 5, 6 Preise im Wiesersackerl versteckt haben. Und jetzt 33, okay, 34... 36, 37,
38,
38, 39, okay. Nein, wir, das ist ein Losgutschein. Nein, 39, und du merkst für mich, nix. Dass man ihn nichts
merken nicht, muss. Ich bin zu alt, um mir was zu merken.
Reiß dich zusammen. Dass man 39...
Wir haben 39 merke ich.
Okay. Das ist einfach das Wichtigste, dass niemand traurig von einer Lesebühne weggeht.
Gut.
Ich wollte noch geschwind, dass den die Gründung der Lesebühne ist ja 40, oder? Eine Frage.
Ja. Ja, Sie haben uns jetzt auf unserer Achillessehne erwischt. Wir sind ja eigentlich ein Entsorgungsunternehmen.
Umverteilungsunternehmen. Ach so,
Entschuldigung. Ja, aber den gibt es erst am Schluss. Schönsten Zucker.
Ja, eben, ich würde sagen, René hat praktisch unsere ganzen musikalischen Agenten dann. Wir sind von Berlin zurückgekommen und haben gesagt, bist dabei und durch diese begeisternde Zustimmung des Dabeiseins, gibt es die Lesebühne eigentlich? Und du als Erster gesagt hast so, ein Scheiß, hätte ich es wirklich nicht gemacht. Das ist okay. Eine deiner wichtigsten Rollen.
Cool.
Bin dabei. Nein, das stimmt nicht.
Und René ist wirklich ein hochbegabter Musiker, das muss ich hier gerade im Publikum sagen. Also hochbegabt, spielt etliche Instrumente, einfach weil er sich 14 Tage damit beschäftigt. Sensationell.
Naja, er passt selbst.
Oder bastelt Instrumente.
Nimm mal die kleinen.
Also so eine Flöte erfunden, die man quer nimmt, toll.
ich habe aber auch eine Flöte erfunden, die man gerade nimmt.
Radikal,
wow. So, schräg. Na, und wir texten dann meistens also Lieder, bestehende Lieder um, also parodieren Lieder von den Beatles angefangen bis zu was weiß ich, was du letztes Mal gehabt hast.
Aber wir haben gesagt, das verraten wir nicht in einem Copyright.
Ah, das verraten wir nicht. Okay, boah, ist schon wieder.
Ja, sonst müssten wir so viel AKM nachzahlen.
Aha, okay, gut.
Das heißt Nacht.
Also das machen wir dann eher heimlich.
Ja. Nein, wir hoffen darauf, dass die Leute die Melodie toll finden, aber nicht wiedererkennen. Zum Beispiel Yellow Submarine, Warmer Leber Gras.
Wir wollen alle gerne Warmer Leber Gras.
Ja, das war
unerkennbar schön. Verschleiert. Oder? Genau. Das war sie wie Hip-Hop. So. Sampling. So.
Wie spät?
Das und noch
absolut,
viel schöner.
Absolut, der Fass,
ja. Das ist ja, den lassen wir wieder einzulesen, bin ich. Merkt man das?
Netter Kerl.
Ja, das gefällt mir.
Aber da sieht man, wo man Leute mit Pailletten abholen kann. Ne? Direkt in der emotionalen Ebene, oder?
Ich hab's ein wenig riskant gefunden, aber voll aufgegangen. Risiko nehmen, voll attackieren mit dem Outfit.
So ist es. Ich darf jetzt da nicht einfallen, ne?
Ja, du,
Ich wollte wissen, ob du jetzt bei der neue Frau?
Florentine?
Fräulein.
Wie war der erste Teil der Frage da noch? Ob es
lauter
Krebse
auch dort gibt.
Krebse?
Ich glaube, alle österreichischen Flüsse sind krebsverseucht und wenn man sie kocht, sind es rote Krebse und. Ja, der rote Krebs, der.
In dem Sinn oft der Verein der gleiche geblieben ist.
Früher waren wir mal.
Ja, aber ich hab nachdenken müssen.
Also grundsätzlich, den Roten Krebs vermissen wir sehr. Es war für uns eine ideale Location sozusagen. Mit ein bisschen Bühne, gerade die richtige Größe, draußen eine Bar, man hat sich während der Lesung was zum Trinken holen können. Kann man hier übrigens auch, aber es ist halt ein bisschen lauter. Macht nichts. Und es ist ein bisschen kleiner dort, im Klo muss man halt irgendwie vorbei bei der Firma gehen. Aber trotzdem,
der Rote Krebs ist immer noch so, manchmal nicht so geschmackt.
Ja, schaukelt auch nicht so, ja, schaukelt, stimmt. Es wird dort weniger erbrochen, bitte.
Ja. Das war aber ein glamouröses Ende.
Das ist auch gemacht.
Klar. Wir singen dann Näher mein Herz zu dir, haben wir schon eingeschaut. Ja, Rettungsboote mitnehmen vielleicht. Überhaupt gleich mit dem Schiff herkommen von. Man darf dort nämlich nicht baden. Darum war ein Untergang hin und hin nicht gut.
Das wäre ja schön, wenn man diese Glaswände aufmachen konnte. Und dann spülen wir hinaus auf so eine Vielzahl von angebundenen Booten. Die Zuschauer sitzen in ihren Booten und
das ist sehr schön.
Ja, jeder mit seinem eigenen Boot.
Vielleicht macht man das ein Boot in oder so.
Links da, dass man vielleicht Seefestspiele. So die Klagenfurt.
Und Linz sagt dabei.
Also, wenn jemand da irgendwelche Installationen sponsern möchte, wir bespielen. Also, so sind wir Künstler. Stellt uns eine Stadt hin und wir bespielen so und stellt uns ein heruntergerocktes Stadtviertel hin, wir gentrifizieren es, kein Problem. Also.
Im Handumdrehen.
Zack, zack.
Im Schreiberumdrehen. Sollen wir da kurz was lesen oder wollen wir weitermachen im Programm?
Ein bisschen was lesen wir noch. Ja? Es ist so, wenn es dann nein ist, können sie eh einfach aufstehen und gehen. Wir dann so bis.
Wir bleiben da, lesen wir weiter oder was?
Ja.
Ja, müssen wir auch noch aufstehen. Ja, ich würde sagen, ich lese noch schnell. Du auch noch ein bisschen, oder?
Ja, okay.
Ich ein bisschen lesen. Dann lese ich kurz einmal eine Glosse, die heißt Glossenbrocken. Also nichts Ausformuliertes, sondern einfach mal, haben wir gedacht, wir leben in einer Highspeed-Gesellschaft Information, ne? Das Mädel sagt immer so Aufmerksamkeitsökonomie. Die Mädel, oder?
So wie Zeit, was, ne?
Die liebe Dominika sagt das immer, Aufmerksamkeitsökonomie. Und ich habe gedacht, da schreibe ich doch mal drüber, weil man braucht ja nicht mehr Thema hinhauen, das muss man nicht mehr ausformulieren, so, ne? Sondern einfach bam, ja, so. Also, sagen wir es ehrlich, es passt keiner mehr richtig auf. Wer versucht in unserer Highspeed-Gesellschaft eine Thematik vorzutragen, deren Komplexität es erfordert, einmal Luft zu holen, wird schon unterbrochen. Permanent wird dazwischen geredet, geschrieben oder getwittert. Wir leben in einer brutalen Aufmerksamkeitsökonomie mit Zoom-Charakter. Hauptsache Häppcheninformation. Deshalb verlieren wir die Weitwinkelperspektive, aber auch die Liebe zum Detail. Man fragt sich als Glossist mit Ziselierungsbedürfnis, wozu noch aufhalten mit Einleitung, Hauptteil, Schluss und Schmuckzeile, mit feinen Formulierungen und wohlgedrechselten Ausdrücken, wenn es offensichtlich genügt, grobe Brocken vorzuwerfen. Aber man muss mit der Zeit gehen, weshalb ich das jetzt einfach selbst probiere und bloß skizziere, worüber man eigentlich einmal ausführlich schreiben sollte. Erstens müsste man mal umfassend beschreiben, wie eine Konterspionage gegen die NSA aussehen müsste. Wenn die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel weiß, dass wer ihr Handy abhört, könnte sie ja mal in einem Gespräch mit ihrem Gauk vorschlagen, die Mauer wieder aufzubauen. Was dann die Amerikaner tun, wäre sicherlich unterhaltsam. Zweitens müsste Form und Verhalten des durchschnittlichen Penises endlich einmal nachhaltig als Thema aufgegriffen werden. Folgende zwei Fragen gilt es zu beantworten. Weist der paarungsorientierte Egoismus des durchschnittlichen Penises darauf hin, dass er eigentlich ein Parasit from out of space ist? Und warum sieht er aus wie Lauch aus Tschernobyl? Drittens müsste man endlich einmal über den offensichtlichen Zusammenhang schreiben, dass sich der Klimawandel umso ausgeprägter darstellt, je weniger sozial die Marktwirtschaft wird. Oder gibt es vielleicht beides ebenso wenig wie Bielefeld oder Machtrenk? Viertens braucht die Evolution auch nicht glauben, dass sie unkommentiert davonkommt. Die soll gefälligst mitteilen, was sie vorhat mit so hässlichen Kreaturen wie Grottenolmen, Nacktmulls, Beutelratten oder Andreas Mölzer. Fünftens wäre es wichtig, sich darüber auszulassen, was aus Ulrike Meinhof und Klaus Bader geworden ist, nachdem die deutsche Regierung in Stammheim deren Selbstmord vorgetäuscht hat. Übrigens auf Vermittlung von Bruno Kreisky. Es gibt nämlich Hinweise, dass man die beiden nützlichen Terroristen bis zu ihrem natürlichen Ableben in der Nervenheilanstalt Gugging versteckt hatte und erst danach Erwin Bröll dort seine Exzellenz-Uni aufmachen konnte, die übrigens Yasser Arafat und Golda Meir zu gleichen Teilen finanziert haben soll. Sechstens müsste man auch einmal genauer beschreiben, was eine lausige Lesebühne, wie die Original-Linzer Worte, zu Abermillionen Fördergeld von Stadt, Land und Staat kommt. Aber das ist jetzt nicht so wichtig, die Frage. Danke.
Gerenelis, bitte an was. Jetzt sagt sich Reichmann.
Ja, ich kann noch ein bisschen aufklären.
Bitte.
Was das ich gefunden habe über diese vielen Dinge da. Zum Beispiel, wo bin ich fest? Ja, da bei Beten. Beten ist für mich ja auch eine esoterische Handlung. Jetzt habe ich nachlesen müssen, was Beten ist. Beten besonders für jemand anderen. Beten gehört zu den gesundheitsschädlichsten Tätigkeiten in der Esoterik. Eine Studie der Harvard Medical School im Auftrag der christlichen Templeton Stiftung fand nach Analyse von 1800 Herz-Bypass-Patienten heraus, dass diejenigen die schlechteste Genesungsrate hatten, für die gebetet wurde und die auch noch davon wussten. Ein gewisser Leistungsdruck könnte durch die Fürbitten auslösend gewesen sein oder es waren die Energievampire. Energievampire. Hierbei handelt es sich um Menschen, die Energie anderer Menschen aussaugen, deren energetischer Schutzschild Lücken aufweist. Wir sind alle in das Drama der Energievampire verstrickt und jeder kennt zumindest 10 dieser beschissenen. Das ergibt, wenn man die Mathematik ausnahmsweise mal bemühen darf, 10-mal so viele Energievampire als Menschen. Handlesen. Handlesen gehört zum Wahrsagen und beruft sich auf die als sicher einzustufende Behauptung, dass jeder Mensch Hände hat und jede Hand verschieden ist. Auf den Händen befinden sich Falten und diese geben unbestritten Auskunft über Vergangenheit und Zukunft ihres Besitzers. Wichtig ist hierbei die Lebenslinie. Wird ein Mensch ohne Hände und damit einer Lebenslinie geboren, stirbt er aber nicht sofort. Auch wenn die Hände abgetrennt werden, ist ein Weiterleben noch möglich. Dieser Sonderfall ist noch nicht ausreichend erforscht, scheint's, aber es wird vermutet, dass die Arschritze die Funktion einer zweiten Lebenslinie übernimmt. Und ohne Arsch hat nun noch wirklich keiner lange überlebt. Mond. Der Mond umkreist die Erde und reflektiert dabei je nach Position mehr oder weniger stark das Sonnenlicht. Es ist wichtig zu wissen, dass es einen großen, unwiderlegbaren Einfluss auf uns Menschen hat, wie hell der Mond gerade ist oder ob er sogar von der Rückseite angeleuchtet wird. Zu vernachlässigen ist dabei, ob es Tag ist oder der Mond überhaupt sichtbar ist oder sich auf der anderen Seite der Erde befindet. Nur wenn man weiß, in welcher Mondphase man sich befindet, kann man entscheiden, ob man sich Haare oder Fußnägel schneidet oder wann biologisch dynamische Landwirte, zum Beispiel mit Düngehilfsmittel gefüllte Kuhhörner, bei Vollmond auf dem Acker vergraben sollen. Astrologie. Im Gegensatz zur Astronomie, das bewusste Nichtwissen um die wirkliche Position von Sternen und Planeten bzw. das Ignorieren derselben. Ausgehend von dieser Ignoranz, die wirklichen Sternbilder befinden sich seit ca. 2000 Jahren nicht mehr an der Position, an der sich die Tierkreiszeichen befinden, kann man dann wunderbar einzelne Menschen einschätzen und ihre zukünftige Entwicklung vorhersagen. Astronomen glauben das nicht, aber das sind eben Wissenschaftler und damit alte Scheißer, die in einem Elfenbeinturm wohnen. Überhaupt gehört schon lange einmal deutlich gesagt, das rationale Bewusstsein zerstört die Einheit der Welt. Ist alles aus Büchern. Ich habe viele, viele Bücher durchsucht. Ich werde die Homöopathie jetzt auslassen, das ist mir zu lang. Ich gehe gleich über zu Channeln, billige Ausflüge in ferne Länder und Dimensionen. Wer sich nicht einmal die Eintrittskarte zum Herrn der Ringe, Harry Potter oder die Chroniken von Narnia leisten kann, der channelt sich einfach in sein eigenes Fantasieland. Dort kann man mit Lichtwesen und dem außerirdischen Kryon vom magnetischen Dienst oder Erzengel Gabriel sprechen. Eventuell sollte man sich aber nicht von ebenfalls dort herumschwirrenden toten Ehepartnern erwischen lassen, wenn man gerade seinen Astralleib mit dem eines coolen Raumschiffkommandanten vereinigt. Ja. Dann gibt's noch die, habe ich noch gefunden, viele Bücher über germanische neue Medizin von einem Gerd Hamer als neue bessere Medizin für Deutsche entwickelt. und 2003 als Markenzeichen registriert. Darum habe ich da extra ein kleines Copyright bei mir, damit nicht jemand glaubt, ich tue da jetzt Urheberrecht verletzen. Diese neue Medizin ist schnell erklärt. Es gibt keine Krankheiten, die durch Bakterien, Viren oder auch Gendefekte hervorgerufen werden, sondern nur innerkörperliche Konflikte. Wenn man also seine Konflikte bespricht oder sich durch Hammer Seele heilen lässt, dann geht auch der Krebs schwupps weg. Sonstigen Firlefanz wie Chemotherapie, Antibiotika etc. braucht man nicht. Und warum sie germanisch heißt, Hammer meint dazu, Zitat, die jüdische Religion teilt bekanntlich alles ein, in gutartig und bösartig, so auch in der jüdischen sogenannten Schulmedizin. Wir Nicht-Juden werden gezwungen, weiterhin die jüdische Schulmedizin zu praktizieren. Punkt, 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 Punkt. Zitat Ende. Die bisher 140 Toten nach GNM, also germanischen Medizinbehandlungen, hätten sich wahrscheinlich gefreut, zur jüdischen Schulmedizin gezwungen zu werden. Abschließend bleibt nur aus einem Buch über die Kräfte der Steine zu zitieren. Zitat, es ist nicht alle Wissenschaft am Irrweg und verloren. Die moderne Quantenphysik und Kosmologie kommen der Mythologie des Megalith-Zeitalters wieder erstaunlich nahe. Freut euch also, die Steinzeit kehrt zurück.
Hurra! So, jetzt kommt der Teil,
wo wir Preise.
Wo wir Preise? Der Lieblingsteil von der Bisebett. Wo wir
Leute beschenken.
Wo wir was zurückgeben können. Ist da ein Unterschlagungsversuch passiert? Mich stört es ja nicht, ich bin ja eh nicht viel. Das ganz Ordentliche.
So, denn bei der Literaturbeleuchtung besorgt musikalisch drin, ne?
Und die bezaubernde Assistentin Klausine Buttinger wird Ihnen Ihre Geschenke jetzt zustellen. Holen Sie Ihre Lose heraus, holen Sie Ihre Zahlen aus dem Vergessen, halten Sie sie bereit.
Wacheln Sie, wenn Ihre Zahl aufgerufen wird. Ja?
Genau, und dann kommt der Klaus mit den schönen Sachen zu Ihnen. Ich möchte anfangen gleich mit was Schönem. Happy Birthday. Mit der Nummer 4. Am schönsten war es jetzt, wenn die Nummer 4 wirklich Geburtstag hätte. Bitte einfach schwindeln und sagen, hey, ich habe Geburtstag. Mit der Nummer 4. Ein Sackerl. Und ich glaube, wenn man das aufmacht, dann quengelt das so eine Musik aus. Also die Marilyn Manson Version. Mit der Nummer 4. Es ist so, man muss schon mit tun, sonst verliert die Tombola an Charme.
So, okay.
Nein, wann wer so umtut und sein Glück nicht anerkennt.
Nein, dann kommt es.
Wir schenken das Haupttagprogramm. Das ist ein aktuelles Jahr. Mit der Nummer 25 ein Kalender. Oh. Revolutionäres Konzept mit so einem Karton drunter. Tolle Sache. Ja, da kann man ruhig schon mal. Mit der Nummer 10, die schlanke Version, quasi das iPhone. Nur man kann Nummer dann 10? Mit so einem Stift einwriten. Nummer 10, es ist ein Sportbuch. Original Linzer Worte, Subventionskonto vom Jahr 2013. Ja, dann, passend zur Esoterik mit der Nummer 6, ein Finken, der letzte Moor. Das ist ein Müllviertler-Drama. Dann gehen wir jetzt einmal her. Rudolf Taschner, Nummer 1 mit der Nummer 7. Wer ist der, die, das glückliche Gewinner? Nummer 7, viel Spaß mit dem Zahlen-Scharlatan. Ah, jetzt habe ich es. Nummer 19 ist etwas Historisches. Aus meinem Haushalt für Sie vorbereitet. Man kann, glaube ich, da ein Handy installieren auf dem Computer. Und das gleiche, nein, ich habe doch ganz was Tolles. Windows XP oder irgendwas anderes. Eine Installations-CD, so eine kleine, mit der Nummer 21. Oder so eine kleine CD. Mit der Nummer 22 quasi die ganz andere Baustelle, Kerzenhalter. Mit der Nummer 22
ein Glasobjekt.
Ein Glaskunstobjekt, Murano-Glas. Für Sie ist uns nichts zu teuer. Mit der Nummer 13, Key Account Managing System.
Was?
Nummer 13. Toll. Mit der Nummer 9, again, Rudolf Taschner. Man kann vergleichen, ob wirklich oder so wie bei der Esoterik, die Bücher jeweils unterschiedlich gedruckt werden. Ich lade ein mit der Nummer 7 und Nummer 9 Rudolf Daschner Vergleichslektüren. Mit der Nummer 15 A Handbag. Das ist, das sage ich jetzt, das ist kein Klatsch. Ein Klatsch nimmt man so. Sondern
du hast wieder bei der Opernball beetet.
Es ist ein Handbag. Na, das war's mal. Mit der Nummer 15 Paletten von Coco Chanel quasi. Mit der Nummer 15, ich sag's nur mal. Da bitte, schau. Na. So.
Herzliche Gratulation.
Jetzt haben wir eine Serie. Und zwar, übrigens, wenn man was haben möchte, was der andere hat, ich lade ein, sich dessen nicht mit Gewalt zu bemächtigen, sondern Gespräche verhandeln. Sagen, grüß Gott, mein Name ist Magister so und so, ich hätte gern, was Sie gewonnen haben, kann ich das haben? Und der andere sagt, super, aber zum Beispiel den Bleistift. Je suis Charlie. Ich bin Karl von der Gewerkschaft für Druckausübung und Journalismus.
Nummer 3.
Numero 20.
Numero 20.
20.
20. 20.
Numero
1. 20.
Nummer 1.
Dem Fashion Herrn in Violett. Danke.
Numero 1.
Je suis Charlie. Numero
1. Und Nummer 16. Ich kann nicht sagen auf Französisch. 60, je pense. 16.
Numero 1.
Wäre mit.
16.
Wäre bekannt, diese Preis müsse zeichnen eine Karikatüre, die was solidarisch ist mit.
Numero 12.
Mit Antiterrorisme.
Nummer 12. 12 points. 12 points pour. Karikatur le Mohammed.
Voilà. Ich würde wieder aus diesem Akzent auszufinden, aber ganz leicht, angesichts dieses Textilobjekts, es ist von der Textilklasse, Gott sei Dank,
pardon,
Textilkunst von der Textilgestaltungsklasse der Kunstuni Linz. Im Auftrag von Linz Tourismus, herzlichen Dank für die zur Verfügung stellen.
Nummer 17.
Ballhandschuhe mit der Nummer 17. Man kann so zusammenhalten und dann kann man representen Linz, oder? Nummer, ganz was Schönes, eine Fachpublikation mit der Nummer 27. Bauen Sie Ihr eigenes Flugzeug. Nummer 27, bitte. Viel Spaß, voilà. Kannst von Rohrbach runterfliegen. Nummer 28 und Nummer 11, linke Publikationen.
28 und 11.
Und 11, also es gibt blödere Preise, weil die sind zumindest schnell eingestrickt in die Taschen und Handtragen.
28, marxistische Unterwanderungslyrik,
yes.
Meine Damen und Herren. 28.
Man kann es auch gegen einen Strich lesen, das kann man auch lesen, wenn man ganz rechts ist. Oder so.
Sie können uns eh nicht sehen, heute. Sie
ja,
können uns nur hören.
Johanna Mikleiten hasst es.
Gut, das gut, next.
So, Nummer 24 aus Graz, eine schöne Publikation, Schreibkraft, ist auch immer wieder was von mir drin, da leider war mein Text zu schlecht, dass er reinkammert. Ganz schön auch noch Fliegermagazin, ich glaube es geht um Flieger, mit der Nummer 29. So. Mit der Nummer 5. Es gibt im Buddhismus ja die Gelbhauben und die Rothaubenmönche. Das ist die Rothaube. Fürs Meditieren super die Farbe. René kann dann was drüber sagen über Rot. Nummer 14, die Pfeiler des Glaubens. Für wen es heute ein bisschen zu unreligiös war, wir haben auch Sandra am Start, so ist es nicht.
Bitte sehr.
Nummer 8, dick wie die Bibel, Ken Follett. I think it's not that bad. Ja, das bringe ich gleich persönlich. Das ist, glaube ich, wirklich, ich hätte fast unterschlagen und mir genommen, aber ganz schön aus unseren Haushalten leider entfernt. Wir haben das abgeben müssen, wenn wir nicht mehr studiert haben. Nummer 26, Studentinnenküche, vegetarisch, sogar gegendert, ich meine, das ist...
Ganze,
bitte Immatrikulationsausweis prüfen, Klasse, ob das... ein Sportgerät, eine Revolution in jedem Haushalt, Basketballset, Also Set ist nicht, weil Paul ist nicht dabei. Aber man kann Dosen durchschmeißen. Mit 18? Der Nummer 18. Nummer 18.
Oh, ja.
So. Wer hätte es nicht gern die Klugheit? Wer hätte sie nicht gern die Klugheit? Mit der Nummer 2 darf sich jemand freuen. Klugheit in Buchform. Buch macht klug, ist quasi der Inhalt. Der Kaschmirschal. Das ist, klingt nicht so spannend, muss ich jetzt zugeben.
Aber der Name der Autorin. Rosie Thomas.
Thomas, ja.
Thomas.
Nummer 30. Bitte lesen und mir dann sagen, ups, ah, das ist was für die Jugend.
Ja.
Der kommt nie wieder. Das haben wir nicht gut gemacht. So. Haben wir jetzt. Jetzt haben wir die virtuellen Zahlen. Ja, das ist eigentlich das echt Spannende. So, wer ist jetzt der Erste mit einer Zahl, die kein Zettel ist?
23. Das soll 23.
Ja, ein bisschen geduldig. Die Hauptpreise bleiben nur bei uns. Aber ich glaube, wir haben jetzt schon jemanden, der sehr glücklich ist wegen dem Hauptpreis. Mit was für einer Zahl zu merken haben wir angefangen? 33. Mit der Nummer 33, ein wirklich, da greife ich zu die schönen Sachen. Nützliches Utensil, eine Zwicke.
Bitte sehr.
Viel Spaß, gell?
Mit der Nummer 34, ein linkes Magazin.
Hey!
Ja! 34, wer 34 hat, wer hat sich 34 gemerkt?
Einfach nehmen.
Ja, super, zugeteilt, 34.
Geht eh tauschen. Aber mit der Nummer 35, wer ist? Kochbücher, welches?
Natürlich kochen.
Du kannst dann nicht tauschen, gell? Rezepte tauschen, Weltrettungsrezepte tauschen. Was haben wir jetzt für eine Zahl?
36.
Wer ist 36? Ne? Schade, weil 36 war was Schönes gewesen. Na dann nicht, na dann. Mit der Nummer 38, damit kann man mein Handy auf Ihrem Computer installieren.
Das alte Nummer 39. Nummer 39, endlich, wer hat Nummer 39? Du kriegst was anderes.
Was Schönes, so geht's ganz offen. Ein Holzschachtel.
Ja, vielleicht
ist ein Schatz drinnen.
37.
Das
37. Eine antike Börse.
Die Börse von so. Frankfurt.
Irgendwer noch unbefriedigt?
Ist wer traurig, weil er jetzt nichts Gescheites gekriegt hat? Nein, das ist eine blöde Frage. Ist wer traurig, weil er noch gar nichts gekriegt hat? Ja, jetzt kommt der Hauptpreis. Johannes Kepler. Die geheimen Tagebücher. Mit der Nummer 23. Und einen herzlichen Applaus für die glückliche
Spielerin. Danke sehr. Das war die Tombola des Grauens, meine Damen und Herren, aber wir haben noch etwas für Sie vorbereitet, zwei Kleinigkeiten noch.
Zwei Kleinigkeiten. Super, wir sind super.
Tradition ist es bei uns, Ihnen ein bisschen Einblick in unser Leben abseits der Bühne zu gestatten. Und zu diesem Behufe schreiben wir für jede Lesebühne extra
ein Tagebuch.
Ein Tagebuch.
Mit unseren Händen.
Mit diesen Händen, mit unseren Computern.
Mit diesen zwei
Ein Tagebuch, das wir vom einen zum anderen schicken. Es ist quasi eine Staffelschreiberei. Frau Präsidentin, wenn Sie unsere aktuellen Tagebucheinträge bitte beginnen wollen vorzulesen.
Sehr gerne. Liebes Tagebuch, oje, wieder einmal alles schiefgelaufen, waren wir neulich beim Location-Check im Kepler-Salon. Nachdem wir bei unserem letzten Gastspiel das Welser Altersheim in die Luft gejagt hatten, wollte ich diesmal durch sorgfältigere Planung Katastrophen hintanhalten. Aber leider war ich einen Moment unachtsam. Wir irren uns bei der Tür und schon stehen wir im muffigen Keller vom Kepler. Eigentlich eine archäologische Sensation. Stell dir vor, Tagebuch, da ist alles noch so, wie es der Herr Landesastrologe bei seiner übereilten Abreise, übrigens wegen Hexerei und unbezahlter Strafzettel, hinterlassen hat. Überall verstaubte Pergamente, zerzegte Weinfässer, achternde Planetenbahnen, ein alter Hometrainer und verglühte Supernovae und Zahlen an der Wand, dazu eine Schriftrolle, auf der steht, quis legit hoc stultus est. Die Lateiner lachen. Da ich die einzige mit Lateinkenntnissen bin, entziffere ich das Rätsel, die Anleitung für ein Perpetuum mobile. Der Puttinger tritt neugierig zu mir, aber weil er immer noch so dick ist, passiert es. Die morschen Bodenbretter geben nach, alle drei stürzen wir ins Bodenlose.
Na, Videre Tagebuch. Da sitzen wir belämmert im geheimen Keller vom alten Kepler, bürsten uns den Staub von den Kleidern und sehen uns an. Neben meinem alten Schreibtisch steht ein Tresor aus dem Jahre St. Nimmerlein. René knackt das alte Ding mit einem Haar von den Zähnen unserer Präsidentin. Und du glaubst es nicht. Ein Haufen 400 Jahre alter Akten, Papier, Bücher, darunter sensationell Keplers Tagebücher. Schnell hineingelesen und was müssen wir erkennen? Kepler war kein Riesengenie, wie ihn die Nachwelt darstellt, ausgehend von einer Provinzuni im Müllviertel. Vielmehr war Kepler auch nur ein Mann. Zum Beispiel der Venustransit. Nachgeborene Astronomen glauben ja, Kepler habe richtig vorausberechnet, wann die Venus vor der Sonne vorbeidüst. Alles Quatsch. Mit Venustransit hat er gemeint, dass sein Gspusi vorbeikommt, ohne dass seine Frau, die alte Hexe, wie er sie nennt, was merkt. Und von wegen Harmonie der Welt und so. Keplers Harmonices Mundi klingen wie ein schlechtes Wienerlied, sagt René. Kann ich nicht bestätigen, ich kann ja keine Noten.
Tagebuch, das glaubst du mir nie, habe ich gerade den geheimen Kryptocode in dem Birchel von Kepler Hand geknackt, ergibt sich Folgendes. Im provokant heliozentrischen Wandgemälde mit Illustration der ersten beiden Keplerschen Gesetze leuchtet doch glatt eine Supernova. Naja, mitten in der Wand ist halt ein Loch, da scheint die Sonne durch. Und wenn man laut Keplers Anleitungen ein selbst geschliffenes Linsenelement schleife und poliere ich mir schnell auf Meindels aufgestellten Nackenhaaren auf einen Ebenholzstock der Länge 122 cm, steht hier in der Ecke, befestigt und in das vorgesehene Loch im Boden, auch da steckt, fokussiert man den entstehenden Lichtstrahl auf eine bestimmte Stelle. Ich schnapp mir eins vom Puttingers toten Pelztieren, die immer so luxuriös um den Hals hängen hat und fang an, den Staub unter unseren Füßen wegzuwischen. Da entdecke ich einen Plan der Altstadt von Linz und darauf ein Pfeil mit den Worten PPM, harmonisches Mundi. Das Gebäude, worauf der Pfeil zeigt, ist gleich daneben und das ist bekanntlich der liebe Kaspepi. Meinte Kepler mit dem harmonischen des Mundes etwa den schmackhaften Leberkäse des Peppis?
Pass auf, Tagebuch, wie wir da im Keller des Kepler-Kellers stehen und ihm seine Geheimnisse entreißen, wie wir erfahren, dass des Sterndaldeuters wahres Welterbe eine Hausnummer weiter zu suchen sei, da heiße ich meine Mitarbeiter, mit aller Kraft einen Verbindungstunnel hinüber zu graben. Und eifrig stürzen sie sich in die Arbeit, sie buddeln wie Terrier auf Speed. Was ich ein wenig verschweige, sind übersetzerische Wahrheiten. Ob das Perpetuum mobile wirklich beim Leberkäsepeppi zu finden sei, kann ich nicht beschwören. Aber ich habe schon so einen Hunger. Durst sowieso, zur Not trinke ich auch das Sade Buntigamma, auf das man sich dort kapriziert. Während die Herren wühlen, schmökere ich im Kepler-Tagebuch. Da entberge ich den wahren Grund, warum er aus Linz geflüchtet ist. Der schwere Nöter hatte ein Verhältnis mit der Frau des damaligen Landvogtes Bierhunger. Hat ihr glatt ein Kindi angehängt. So ein Lauser. Aber schon sind Puttinger und Monet auf loses Mauerwerk gestoßen und da dringt nicht nur der schönste Käse-Leber-Käse-Duft durch, sondern wir erblicken etwas ganz und gar Arges.
Jesus. Riesendenkfehler von Generationen von Wissenschaftlern, nämlich Perpetuum mobile, das muss sich per se bewegen. Quatsch! Die Energie des Systems muss erhalten bleiben, das schon, aber Bewegung muss nicht sein. Und genau das passiert im Keller vom Leberkäs Peppi, so wie das der Kepler selig in seinen Tagebüchern vorausberechnet hat. Also halt dich fest, Tagebuch, weil Weltbewegendes. Wir wissen jetzt, was im Leberkäs drin ist. Nämlich die Resteln von den Knackern und Salzburgern. Ja, wirst du jetzt sagen, Tagebuch, wenn du reden könntest, das hättest du schon vermuten können. Aber was bitte passiert mit den Resteln vom Leberkäse? Die kommen in die Kebabspieße. Und deren Reste wiederum in die Knackwürst. Pepi perpetuum mobile vom Feinsten. Wie wir diese Verwurstungs-, Verkebabisierungs-Leberkäsmaschine sehen vor uns, sind wir so baff, dass niemand den Leberkäs Peppi himself herankommen hat sehen, der einen Mordspuffen in der Hand hält.
Episch, Tagebuch, episch! Der Kepler hätte bei seinen platonischen Körpern bleiben sollen. Lange Rede, kurzer Sinn. Der Leberkäs Peppi ist der Nachfahre von Keplers Geschichtel mit der Frau vom Bierhunger. Dunkles Familiengeheimnis und so. Und woher wir das wissen? Na, weil uns der Peppi, nachdem er uns aufgegriffen und an ein Seil über den Einfülltrichter des Peppi-Mobils gehängt hat, in den folgenden Fadenstunden alles brühwarm erzählt hat. Dass der alte Bierhunger damals dem Kepler die Pläne vom Perpetuum mobile gestohlen hat, dass er dann die Weltherrschaft an sich reißen wollte, dass Werkel aber leider nur Leberkäse erzeugen kann. Immer und immer nur Leberkäse. Nur, sagt der Kerl, dabei wird an Leberkäse die Welt genesen. Jetzt ist alles klar. Das hatte der Kepler entdeckt. Das war, worauf alle Planetenbahnen verweisten. Das dritte Keplersche Gesetz, das Verhältnis des Quadrats des Lebensglücks eines Menschen zur dritten Potenz der Leberkäsmenge, die er zu sich nimmt, ist immer eins.
Alter.
Und mit der neu gewonnenen Energie dieser Erkenntnis und einem abgebrochenen Fingernagel unserer Präsidentin durchtrenne ich unsere Seile. Buttinger hustet dem Oberbösen einen halben Lungenflügel ins Gesicht und so überwältigen wir ihn. Wie die anderen sich noch eine Strafe überlegen, frage ich den Peppi, ob er oder irgendjemand in seiner bösen Familie denn jemals den Leberkäs gekostet hat. Nein, niemals! Also stopfen wir ihm gleich mal 3-4 Schnitten in den Mund und es wirkt. Seine finstere Miene hält sich auf und wie aus einem bösen Traum erwacht, beginnt er zu weinen und sieht all sein böses Streben als vergebens ein. Und so rettete der Leberkäs die Welt und wir können endlich ein Bier trinken.
Prost. Na, schöne Geschichte. Das erste Mal, dass ich von dir Happy End her.
Und wir sind noch nicht ganz am Ende.
Das ist noch nicht
sondern
vorbei.
Wir haben noch ein kleines Liedchen.
Jetzt kommt die Musik.
Vorbereitet. Die Blutgruppe der Linzer Lesebühne.
Die Blutgruppe,
die Original Blutgruppe.
Aus Klaus Buttinger, René Monet, Damen und Herren. Wie immer gilt bei uns bei der Musik, zumindest ist es schnell vorbei.
Wechselhaft. Dazu muss ich Folgendes sagen, wir für jede Stadt, in der wir auftreten, in jedem Weiler, in dem wir lesen, lassen wir uns ein eigenes Liedchen einfallen, das auf einem Stück beruht von Heller und Qualtinger.
Nein, Qualtinger
und Heller.
Heller und Qualtinger.
Das heißt, während du bist,
ein Doschenfeuer.
Und in, genau. In Ebensee sind übrigens mehrere Menschen aus dem Saal gestürmt, schimpfend.
Und wir haben irgendwas über Juden gesagt. Wir sollten nichts mehr über Juden sagen.
Nein, das ist nichts. Also, wir bringen jetzt zu Gehör, Lenz, du bist.
Ja. Hm?
Linz, du bist der Zebrastreifen und ein Himmel voll Hochofenlicht. Hat's tretene Bosner am Mittelstreifen, a Polizist, der mir anlacht und den ich trotzdem viert.
Du bist ein Forschenautomat, ohne Wechselgeld zu Mitternacht.
Du bist nicht dir, du bist nicht blatt, aber Hauptsache ist, es wird nicht klar.
Von Schönheit braucht man gar nicht reden, bis der Hackler durch und auf. Warum sollte man dir überhaupt mehr? Du bist heute einfach da.
Das war, meine Damen und Herren, die Linzer Lesebühne, heute zu Gast im Kepler-Salon, mit unserem Mann an den Seiten, an den Worten, René Muni.
Danke.
Mit unserer Präsidentin, der strengen Präsidentin der Herzen, Dominika Minkasia Meindl.
Mit dem Professor der Herzen, wir lieben ihn alle, glaube ich, Klaus Buttinger.
Klaus, ich will ein Kind von dir.
Ja, nein, nicht.
Danke sehr, meine Damen und Herren, danke sehr, danke sehr. Die weiteren Termine des Kepler Salons wird der Herr Tröbinger, Herr Wöger, wie heißt du schnell?
Direktor sogar.
Der Herr Direktor kommt tun und wir sind dann noch an der Bar, wenn uns wer sucht. Danke, ja, sehr schönen Abend. Bin.
Vielen Dank. Nur kurz, weil wir nächste Woche haben wir ja Surprise. Das Programm steht fest. Es kommt ein wirklicher Astronom, Florian Freistetter. Asteroid Now, warum die Zukunft der Menschheit in den Sternen liegt. Das ist das Programm der nächsten Woche. Danke für heute und schönen Abend.